Tandem Stories. Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig.
Hallo, guten Abend. Schönen guten Abend, hallo. Bevor es gleich so richtig losgeht, so ein bisschen kleiner Regiehinweis hier an dieser Stelle, denn wir produzieren hier heute nebenbei auch noch einen Podcast. Das heißt, wir machen die Verleihung der Deutschlandstipendien und wir produzieren einen Podcast. Und dadurch können dann alle Leute, die heute zum Beispiel wegen des Bahnstreiks nicht da sein können, das im Nachhinein auch nochmal nachhören. Das ist auch der Grund, warum hier hinter dem Roll-up unser Technikmann Benjamin sitzt, den gerade niemand sehen kann, aber so leicht versteckt. Dementsprechend das vielleicht nur so vorneweg als Hinweis. Und der offizielle Teil startet jetzt mit Claudius Bruns. Claudius Bruns ist das gewesen, hier am Flügel im Paulinum der Universität Leipzig. Und natürlich werden wir heute Abend noch mehr von ihm hören. Das sei an dieser Stelle schon mal versprochen. Damit auch hallo und herzlich willkommen zur Deutschlandstipendienfeier im Wintersemester 2023 hier an der Universität Leipzig. Ich bin Christian Bollert und in meinem Alltag kümmere ich mich tatsächlich seit ziemlich genau 14 Jahren als Gründer und Geschäftsführer um das Podcast-Radio Detektor FM. Das sitzt auch hier in Leipzig und neben dem Podcast-Radio sind über die Jahre auch noch so ein paar andere Sachen da so mit entstanden. Andere Projekte, zum Beispiel die Podcast-Produzenten, die Medientage Mitteldeutschland betreuen wir mittlerweile und auch Skip Intro. Ich selbst habe übrigens noch hier auch studiert, aber noch zu Zeiten, da gab es noch gar kein Deutschlandstipendium, Journalistik und Politik, auch an der Universität in Leipzig. Und wir fördern als Unternehmen tatsächlich auch schon länger das Deutschlandstipendium, sind mit dabei. Und ich selbst habe im Studium übrigens erst ganz, ganz am Ende von Stipendien mitbekommen. Da haben nämlich dann immer so Leute gesagt, ach so, ich hatte übrigens auch eins. Und dann kam immer mehr um die Ecke, als klar war, ich bin sozusagen kein Konkurrent mehr. Das ist vielleicht auch ein Thema, was wir später nochmal besprechen können, wie offen man mit Stipendien und ähnlichen Dingen umgeht. Auf jeden Fall auch ein Thema vielleicht beim Deutschlandstipendium. Was erwartet Sie und euch heute Abend hier? Wir müssen natürlich gucken, einige oder eigentlich wenige sind nicht da wegen des Bahnstreiks. Vielleicht kommen auch noch Leute im Laufe des Tages dazu. Das wird uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten noch häufiger begegnen. Wir wagen aber auf jeden Fall ein Experiment, denn wir verleihen die Deutschlandstipendien und zeichnen gleichzeitig alles auch als Podcast auf. Der Podcast heißt übrigens Tandem Stories und ich begrüße dafür gleich die Rektorin der Universität, Frau Professorin Eva Ines Oberquell, gemeinsam dann mit Mandy Baum von der VNG-Stiftung. Und wir sprechen über die Frage, welche Rolle denn das Deutschlandstipendium im Jahr 2023 für die Universität, aber eben auch für Fördernde spielt. Und danach hören wir noch ein Stück von Claudius Bruns, um dann im Anschluss mit Stipendiatinnen und Stipendiaten darüber zu sprechen, wie so ihre persönlichen Erfahrungen sind, was das Stipendium angeht. Und dann werden wir danach noch mal ein Stück hören von Claudius Bruns, um dann die fantastische Poetry Slammerin Franziska Wilhelm noch auf der Bühne zu begrüßen, die uns auch einen, wie ich persönlich finde, sehr passenden Text für heute Abend mitgebracht hat. Und das große Finale des heutigen Abends ist natürlich dann die Verleihung der Urkunden, die schon ja auf den Plätzen verteilt sind. Das gibt es dann am Ende mit dem obligatorischen Abschlussfoto, was dann auch hier auf der Bühne stattfinden wird. Und anschließend gibt es dann ganz klassisch auch die Möglichkeit, sich besser kennenzulernen und vor allen Dingen auch was zu essen. Ich habe Mandy Baum von der VNG-Stiftung und Direktorin der Universität Leipzig, Frau Professorin Oberquell, ja schon angekündigt und würde Sie jetzt einfach mal bitten, mit hier vor auf die Bühne zu kommen. Applaus für Sie. Frau Oberquell, Sie sind jetzt seit gut anderthalb Jahren, ich sage das mal so flapsig, die Chefin der Universität Leipzig. Welche Rolle spielt denn das Deutschlandstipendium für die Universität?
Das Deutschlandstipendium ist ein wesentliches Instrument für uns in vielfältiger Hinsicht. Einmal führt es dazu, dass wir die Vernetzung zwischen Universität und Wirtschaft, Gesellschaft, Praxis herstellen, kann dazu gleich noch mehr sagen. Andererseits führt es dazu, dass es junge Talente fördert. Klammer auf, vielleicht ist auch heute noch nicht genug Werbung dafür gemacht. Das können wir möglicherweise ändern, Klammer zu. Und es führt, aber das ist im Prinzip die Klammer, die ich am Anfang schon genannt hatte, es führt dazu, dass diejenigen, die interessiert sind, mit uns näher in Kontakt zu kommen, also das heißt mit uns Universität insgesamt, das heißt mit uns Studierenden, bestimmten Fächern oder uns als Lehrenden oder Menschen im Rektorat oder in der Verwaltung in Kontakt zu kommen. Also es ist, eigentlich ist es ein Türöffner in jede Richtung.
Wie sieht's denn so zahlenmäßig aus bisher beim Deutschlandstipendium?
Also wir haben sogar eine Steigerung in diesem Studienjahr 23/24 erlebt. Wir haben nämlich jetzt 141 Deutschlandstipendien. Das ist eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr. 137 hatten wir im Vorjahr. Und an dieser Stelle möchte ich sehr, sehr herzlich allen Förderern danken, dass sie dies möglich gemacht haben. Hier geben Sie mir jetzt noch 3 Minuten, damit ich ein bisschen länger danke. Ja?
Gerne.
Wir haben nämlich einige neue Förderer unter uns, wie zum Beispiel Wacker Chemie oder das Gustav-Adolf-Werk. Hier möchte ich mich besonders bedanken für die Neuzugänge, die in den Kreis der Förderer eingetreten sind. Gleichzeitig möchte ich aber auch dem Stamm, unseren Stammförderern danken, den Apotheken, den Unternehmen in der Pharmazie. Das ist ein großes Feld. Die VNG-Stiftung hat sogar eine Steigerung. Die haben jeweils 2 Stipendien noch on top gesetzt. Also auch das geht. Man kann reinkommen. Man kann da selbst das Engagement noch steigern. Herzlichen Dank dafür. Wir haben eine Reihe von Professorinnen und Professoren. Das sind zum Teil aktive, zum Teil auch bereits im Ruhestand befindliche Kolleginnen und Kollegen, die sagen, es ist ihnen so wichtig, es ist ihnen ein persönliches Anliegen. Die sind ja nicht, stritten ja nicht als Unternehmer für das Unternehmen hier ein, was ich in keiner Weise abmildern möchte. Das ist genauso wichtig. Aber sie kommen hier als Personen, die sagen, wir möchten gern in dem Fach, in dem sie arbeiten, einzelnen Studierenden die Möglichkeit geben, hier noch einmal vielleicht etwas sorgenfreier zu studieren, weil die Finanzierung da ist. Ich möchte einen besonderen Dank aussprechen an Frau Professor Schulz-Siegmund aus der Pharmazie, Herrn Professor Seeger aus der Veterinärmedizin und den Förderverein, das ist noch eine Kategorie, es gibt Fördervereine der Fakultäten, zum Beispiel der Chemie, der Sportwissenschaften, der Medizin und der Theologie. Und allen, die jetzt in diesen Kategorisierungen noch nicht genannt sind, einen herzlichen Dank. Es ist ganz wichtig, Ihr Engagement. Und die jungen Talente, die Sie damit fördern, die werden es Ihnen ein Leben lang dankbar sein. Das ist, glaube ich, ganz sicher. Und wir als Universität sind Ihnen ebenfalls lebenslänglich. Wer weiß, wie lange diese Universität mit ihren 614 Jahren auf dem Buckel das noch weiter betreibt. Wir werden Ihnen alle weiterhin dankbar sein. Aber jetzt vielen Dank.
Dank ist ja vollkommen angebracht, finde ich, an der Stelle. Was ja auch vielleicht ein wichtiger Punkt ist, ist die Vernetzung der Universität mit Unternehmen und Firmen. Da werden wir sicher gleich auch mit Frau Baum im Gespräch noch so ein bisschen drauf kommen in der Region. Aber man könnte ja auch ketzerisch die Frage stellen, warum muss die Universität das eigentlich machen, sich da so zu vernetzen?
Ach so, sich zu vernetzen. Ich dachte zu fördern oder und Förderer. Ja. Also ich denke, es gehört zu uns als gesellschaftlichem Akteur. Wir sind als Universität nicht nur räumlich, das ist sichtbar, hier mitten in der Mitte, mitten in der Stadt. Wir sind ein wesentlicher Akteur in dieser Stadt, auch in dem Landkreis. Wir sind die größte Bildungseinrichtung vor Ort. Wir sind diejenigen, die Zukunft gestalten, das klingt wirklich nach einem Werbespruch, aber es stimmt, denn hier bilden wir die Studierenden aus in den einzelnen Fächern. Wir möchten Kontakt haben. Es ist uns ganz wichtig, dass wir sowohl, was die Disziplin angeht, in der jeweiligen Praxis den Kontakt herstellen können für unsere Studierenden, also beispielsweise auch ausloten können, welche Praktika, welche Möglichkeiten es gibt, innerhalb des Studiums schon Praxisluft zu schnuppern. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich, weil viele Studierenden können das vielleicht bestätigen. Viele innerhalb des Studiums noch nicht so eine genaue Vorstellung davon haben, wie es dann später im Beruf aussieht. Also selbst, ich sage mal, meine eigene Disziplin Jura, selbst bei mir war es so, ich konnte mir nicht wirklich vorstellen, wie es aussieht, aus Richterperspektive einen Fall zu bearbeiten. Das habe ich dann im Referendariat gelernt. Das ist ja die Extrapraxisphase. Aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, was ein Anwalt eigentlich alles tun muss. Und durch ein Praktikum beim Anwalt habe ich dann festgestellt, wie viel Sachverhaltsaufarbeitung eigentlich erstmal am Anfang steht und dass es da noch gar nicht um Paragraphen geht und so weiter. Also man könnte das jetzt für die Disziplinen durchspielen. Das ist uns wichtig. Gleichzeitig wollen wir, Sie haben damit jetzt in ein Wespennest gestochen, ne? Ich könnte darüber abendfüllend reden. Ich greife aber nur noch einen Aspekt raus.
Gerne, gar kein Problem.
Der zweite Aspekt ist, wir möchten als Akteur an den, das klingt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber ich glaube, ich kann das mit Fug und Recht hier behaupten. Wir wollen mithelfen, die Herausforderungen, die ich glaube ich kaum aufzählen muss, aber ich tue es trotzdem, Klimawandel, Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt, Demokratie, Bildung, alle diese Themen, um nur einige zu nennen, wollen wir mitgestalten und mitbearbeiten. Das tun wir durch unsere Forschung. Und wenn wir Sie, die Förderer, einladen, zu uns zu kommen, dann ist das für Sie auch die Gelegenheit, mit uns in Kontakt zu kommen und zu sehen, welche Forschung es gibt, welche Lösungsmöglichkeiten erarbeitet werden. Das ist wiederum eine interdependent, ja, eine Interaktion, denn für uns, für die Forschenden ist es wiederum wichtig zu sehen, welche Bedarfe es in Wirtschaft und Gesellschaft gibt. Ich glaube, das ist eine gegenseitige Befruchtung im besten Sinne und die möchten wir fördern und immer weiter verstärken. Also es ist eine Grundaufgabe der Universität.
Ich würde gerne Frau Baum dazu holen. Ich habe Sie schon kurz vorgestellt. Sie vertreten hier die VNG-Stiftung, aber Sie sind auch Vorstände der Universitätsgesellschaft. Vielleicht an Sie die Frage, warum Sie eigentlich dabei sind als Verbundnetz Gas AG, als VNG-Stiftung beim Deutschlandstipendium. Warum machen Sie da mit?
Ja, erstmal herzlich willkommen auch von mir und vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, an Frau Oberkfellner und natürlich auch an Sie. Warum machen wir das? Seit vielen Jahren. Wir sind Wiederholungstäter, würde ich mal sagen. Ich glaube, die Universität macht das seit 2012. Wir haben 2013 gestartet mit der Vergabe von Deutschlandstipendien und haben wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Frau Oberkfell hat es gerade schon wunderbar erklärt, der Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ist enorm wichtig. Und damit wir den so frühzeitig wie möglich beginnen, ist es uns wichtig als Unternehmen, aber eben auch als Stiftung, mit jungen Studierenden in Kontakt zu kommen. Und da ist das Deutschlandstipendium ein wunderbares Instrument dafür. Natürlich ist auch die VNG, wir sind hier in Leipzig zu Hause, wir fühlen uns hier beheimatet und möchten auch der Region was zurückgeben. Wir möchten der Gesellschaft einen Teil unseres Erfolges eben auch wiedergeben und mit einer Förderleistung wie der von Stipendien ist das wunderbar, weil da eben wirklich was Nachhaltiges entsteht. Ja, ich glaube, jeder, der ein Stipendium bekommen hat in seinem Leben, weiß, wie gut das tut. Ich denke, dass das Konzept des Deutschlandstipendiums wirklich toll ist. Ich finde ganz hervorragend, dass es nicht nur um Spitzenleistung geht, sondern dass es eben auch den Aspekt hat, ehrenamtliche Tätigkeit eben mit durchzuführen. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft genau diese Menschen morgen braucht. Wir stehen, Frau Oberfeld hat es gerade gesagt, vor so vielen Herausforderungen. Ich weiß gar nicht, wie viel Transformationen wir in den letzten Jahren durchgemacht haben, in den Unternehmen, aber auch in den Hochschulen, an sich in der Gesellschaft. Und ich glaube, da ist es besonders wichtig, junge Menschen gewinnen zu können, überhaupt kennenlernen zu dürfen, die über diesen Tellerrand hinausschauen und eben schauen, nicht nur das Studium zu meistern, sondern schauen, was passiert links und rechts von mir? Wo kann ich Teil der Gesellschaft werden? Wo kann ich mich einbringen? Und das wollen wir fördern. Das ist eigentlich der Grund dafür.
Das heißt, dieser Punkt ehrenamtliches Engagement, das ist Ihnen offenbar extrem wichtig.
Also wie gesagt, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass das wirklich Menschen sind, die so ein bisschen, wissen Sie, die Extrameile im Leben gehen. Ja, nicht nur Top-Leistung, das ist schon was ganz Besonderes. Wir wissen alle, wie, sag ich mal, auch das Anspruchsniveau ist ja schön ordentlich. Ne? Und da ist es daneben noch ehrenamtlich tätig zu werden, ist schon was Besonderes. Und ich glaube, die 300 Euro, die der Studierende bekommt über das Deutschlandstipendium, verschafft am Ende auch so ein bisschen Freiraum, um sich vielleicht dem Studium noch mehr zu widmen oder eben sich auch gesellschaftlich zu engagieren, sei es im Sportverein oder eben auch in anderen Dingen. Und wir sind überzeugt als VNG, dass wir alle unseren Beitrag leisten müssen und alle, wenn wir extra mehr tun als das, was wir nur tun müssten, dann wird die Gesellschaft eine bessere und ich glaube, das ist unser Beitrag auch mit.
Stichwort mehr tun, da gibt es Zwischenapplaus. Stichwort mehr tun, Frau Baum, was könnte denn noch besser werden beim Deutschlandstipendium? Wir haben jetzt viele Vorteile gehört und viel, was schon gut funktioniert, aber was könnte denn aus Ihrer Perspektive vielleicht noch verbessert werden?
Ja, also ich hatte auf dem Weg hierher mal geschaut, wie viele Deutschlandstipendium gibt es eigentlich in Deutschland. Es sind wohl 30.500 gewesen. Ich finde, mit 9.000 Förderern, die das quasi ermöglichen, ich finde, da ist noch mehr drin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass es immer noch zu wenig Kommunikation vom Deutschlandstipendium gibt. Ich glaube, dass viele der auch hier Anwesenden, die heute die Ehre haben, ein Deutschlandstipendium zu bekommen, Vorbilder sein können für die darauffolgenden Generationen. Tragt es mit, gebt es bitte mit, gebt die positiven Erfahrungen weiter. Ich glaube, viele, Sie haben selber angesprochen, erfahren viel zu spät im Studium, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt. Manche erfahren es nie.
Ja, soll es geben. Ja.
Genau. Und deswegen ist das wichtig. Und natürlich auch, und das ist ja auch schön, nehmen Sie das vielleicht auch mit in Ihr weiteres Leben. Vielleicht fangen Sie irgendwann mal in einem Unternehmen an, wo Sie dem Personalchef dann sagen können, wissen Sie, ich habe damals ein Deutschlandstipendium bekommen. Das hat mir echt geholfen. Ich musste halt nicht irgendwie abends noch, weiß ich nicht, bei DHL oder Amazon arbeiten gehen, sondern ich konnte mich konzentrieren, ich konnte mein Studium durchziehen, habe am Ende super Leistung abgeschlossen. Also vielleicht nehmen Sie es mit, vielleicht werden Sie selber später mal auch ein Startup hier in Leipzig gründen, wäre schön. Und vielleicht werden Sie dann auch die Möglichkeit haben, selber aktiv zu werden und Deutschlandstipendien zu vergeben. Das ist vielleicht der kurze Werbeblock an dieser Stelle.
Frau Oberquell, haben Sie denn vielleicht Tipps für Studierende, wo Sie sagen, wenn man jetzt so ein Deutschlandstipendium hat oder vielleicht sich überhaupt erst dafür bewirbt, was man da vielleicht auch draus machen könnte, was vielleicht auch noch besser werden kann?
Also es sind unterschiedliche Fragen, ne? Was man daraus machen kann, ist sich erstmal freuen. Ich möchte jetzt erstmal Ihnen Sie beglückwünschen, Ihnen alles Gute wünschen damit. Sie sind diejenigen, die herausragende Leistungen, denn das ist der eine Teil, der eine Aspekt. Sie haben herausragende Leistungen gezeigt, deswegen kommen Sie da überhaupt in die engere Wahl. Und Sie haben, das ist ja gerade das Thema gewesen, eben verbunden mit einem gesellschaftlichen, ich würde ergänzen, also mit einem verantwortlichen Verhalten neben dem Studium, über das Studium hinaus. Und in der Kombination ist es, wie Sie es ja gerade ausgeführt haben, absolut ja vorbildlich, möchte ich sagen. Was kann man also damit machen? Man kann das einerseits kommunizieren an andere. Ich glaube, nicht, Sie haben das gerade so angedeutet, naja, die haben mir das gesagt, die anderen haben mir gesagt, als ich keine Konkurrenz mehr war. Sie die das jetzt hier bekommen, sie haben die Konkurrenz nicht gescheut. Konkurrenz ist etwas, was wissenschaftsaffin ist oder genuin zur Wissenschaft dazugehört. Und sie wollen hier, sie treten hier, sie sind in einem wissenschaftlichen Studium, das heißt, sie sind in Konkurrenz. Gut verstandene Konkurrenz ist nichts Schlechtes, und das, sondern umgekehrt was Gutes. Und sie haben das gewagt. Und so können sie andere auch ermutigen, sich entsprechend dafür zu bewerben. Sie können also für uns mit Werbeträger sein und es weitertragen und andere animieren, das zu tun, die vielleicht nicht auf die Idee kommen und aus irgendwelchen Gründen diese Informationen nicht bekommen haben. Dann der zweite Aspekt ist der, was machen Sie jetzt damit, dass Sie einen exklusiven Zugang haben zu einem Unternehmen, einer Professorin, einem Fakultätsförderverein und. Was machen Sie damit? Nutzen Sie es. Nutzen Sie das für Ihre Horizonterweiterung. Nutzen Sie das auch. Nutzen Sie die Person oder Personen, die Sie da haben, auch als so etwas wie Mentoren. Die kann man mal fragen. Ja, die kann man fragen, wie ist denn das mit dem Berufseinstieg und stimmt das denn, das und das, was ich da immer höre, wie der Einstieg ist? Je nach Fach gibt es ja so gewisse Gerüchte darüber, was man haben muss oder wie man sein muss, wenn man in diesen und jenen Beruf einsteckt. Also man kann mal ganz unter vier Augen über etwas sprechen, ein Zugang, also eine privilegierte Möglichkeit, in Kontakt zu kommen, die sie sonst nicht so schnell hätten, wenn sie das nicht in der Familie haben. Nehmen wir das mal raus noch. So, und gleichzeitig, ich glaube, das ist ja eine gemeinsame Win-Win-Situation, ist ja für die, ich weiche von Ihrer Frage ab, ist
ich unterbreche Sie schon, wenn es...
Gut, in Ordnung. Ist es ja für die Förderer auch so, dass der Zugang direkt zu den High Potentials, Sie haben nämlich den jetzt damit, den Zugang zu den High Potentials ist ja ebenfalls so wertvoll, weil Sie können ja da durchaus erfahren, wie die neuen, ich darf es so sagen, wie die neuen Generationen tickt, was ist wichtig bei der Frage Berufseinstieg, worauf legen die jungen Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger eigentlich Wert, und möglicherweise macht es Spaß, eben auch diese Mentorenrolle, die ich gerade angesprochen habe, auch wahrzunehmen. Und dann, ja, ich mach mal Schluss an der Stelle. Mir fehlen noch mehr.
Frau Baum würde aber gerne ergänzen. Ja.
Ich wollte gerne noch mal ergänzen, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist. Natürlich machen Unternehmen das auch, um sie zu gewinnen. Das ist ganz klar. Aber das ist vielleicht nicht auch das einzigste Ziel. Aber wichtig ist mir auch noch mal zu sagen, es ist natürlich auch wichtig, dass man diesen Türöffner nutzt von beiden Seiten. Also wir machen uns zum Beispiel wirklich immer so, dass wir alle einladen zu einem Welcome Day, wo wir uns einfach mal ganz entspannt kennenlernen, das Unternehmen vorstellen, was sind wir eigentlich, wo wollen wir hin, was haben wir für Ziele, um einfach mal ins Gespräch zu kommen, weil wie Sie sagen, man hat die Möglichkeit in der Regel nicht, ne? Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, aber ich möchte Sie auch wirklich nochmal ermutigen, nutzen Sie die Zeit, Sie haben direkten Kontakt in die Unternehmen oder eben in die Stiftungen. Sie haben dort wirklich Expertise sitzen, die Sie auch mal fragen können, ruhig auch mal eine kritische Frage stellen können, weil das sind die Fragen, die uns weiterbringen und die uns auch mal den Blick über den Tellerrand bieten. Und deswegen also wirklich, das ist, glaube ich, was noch ein bisschen zu wenig stattfindet. Das würden wir uns fast noch ein bisschen mehr wünschen, immer auch mal herausgefordert zu werden von den jungen Studierenden als Unternehmer.
Das ist doch super. Diese Gelegenheit würde ich am Schopfe packen und das einfach auch tun. Und was natürlich auch ein Wahnsinnsvorteil ist, Sie sind jetzt bereits in einem Netzwerk. Also dadurch, dass Sie jetzt die Ausgewählten sind und heute hier zusammen sind, können Sie dieses Netzwerk, das Sie gerade begründen, ja auch nutzen und sich gegenseitig auch unterstützen, sich einfach mal direkt um Rat fragen und so weiter. Also das ist ja auch etwas, was in einer großen Universität, also je nachdem, in welchem Fach Sie sind, es gibt Fächer, in denen es manchmal etwas anonym zugeht. Je nachdem also, wo Sie sich befinden, kann es sehr schön sein, eben auch eine eigene Gruppe, ein eigenes Netzwerk zu haben.
Jetzt haben Sie, Frau Oberquell, und das wäre dann tatsächlich meine letzte Frage, ja einen sehr vielfältigen Beruf. Also Sie haben sehr, sehr unterschiedliche Themen auf dem Schreibtisch jeden Tag. Gibt es irgendwas beim Deutschlandstipendium, wo Sie sagen, das macht mir besonders viel Spaß, das finde ich jedes Mal irgendwie besonders oder schön?
Diese feiern.
Das ist doch wunderbar. Dann danke ich Ihnen fürs Gespräch und bitte Claudius Bruns. Und nachdem wir gerade schon so ein bisschen verschiedene Perspektiven auf das Deutschlandstipendium gehört haben und ja auch was aus der Perspektive der Universität, aus der Perspektive der Fördernden, machen wir das Bild jetzt so ein bisschen komplett, denn wir sprechen einfach mit Studierenden, die das Deutschlandstipendium schon bekommen haben. Und da ist einmal Eva Heiligensetzer, die Kommunikations- und Medienwissenschaft studiert hat und das sei an der Stelle vielleicht erwähnt, tatsächlich von unserem Unternehmen, der BB Medien GmbH, auch unterstützt worden ist. Und zum anderen Robert Perl, der Jura studiert, im Laufe des Studienjahres noch nachgerückt ist und er wird von der Obermeier Project Management GmbH gefördert und ich würde einfach beide auch auf die Bühne bitten. Hallo und herzlich willkommen. Eva, fangen wir mit dir an. Ich habe vorhin so ein bisschen die Anekdote erzählt, dass ich erst ganz am Ende des Studiums erfahren habe, dass es sowas wie Stipendien überhaupt gibt. Wie war das bei dir? Wann hast du das erfahren, dass es das Deutschlandstipendium gibt?
Ich glaube, das war dann mein erstes Studienjahr, ganz am Ende. Und ich habe einen Social-Media-Post gesehen und war dann da, habe gesehen, okay, der Bewerbungsschluss ist noch so 3 Tage hin. Das könnte man noch versuchen.
Waren ja noch 3 Tage Zeit.
Ja, und dann habe ich eine Bewerbung geschrieben und dann hat es funktioniert.
Wie war das bei dir, Robert?
Ja, ich hatte das Glück, dass ich einen Mitschüler in der Schulzeit hatte, der bei sowas immer sehr, sehr gut informiert war, schon damals, welche Perspektiven es dann in der Studienzeit gibt. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, irgendwann am Anfang meines Studiums, schon im ersten Semester, beziehungsweise mehr geschrieben, weil viel gesehen hat man sich zu der Zeit ja nicht. Und mich dann auch direkt beworben im ersten Zeitraum, und damals hat es noch gar nicht geklappt. Und dann quasi mit den neuen Ergebnissen im vierten Semester und quasi mit der Weiterentwicklung von dem, was ich daneben gemacht hatte, nochmal probiert und hatte dann jetzt, wie Sie es schon gesagt hatten, halt Glück, dass ich dann nachgerückt bin zu Beginn dieses Kalenderjahres dann.
Wie war das?
Ja, ich saß in der Cafeteria mit einem Cappuccino am Laptop, wie man das halt so macht als Student, wenn man gerade keine Vorlesung hat, und es war schon dann sehr stille, aber schon Euphorie, aus dem ganz einfachen Grund. Ich hatte zu Beginn meines Studiums einen Nebenjob, habe den dann irgendwann erstmal ad acta gelegt, um mich mehr aufs Studium konzentrieren zu können und halt dem Ehrenamtlichen nebenbei auch noch weiter nachzukommen, weil es da finanziell noch ging. Und ungefähr so in dem Zeitraum, wo ich dann die Info bekommen hatte, dass ich das Stipendium erhalte, kam gerade so der Gedanke zurück, das vielleicht doch nochmal zu ändern, um quasi, auch wenn es so zum Beispiel irgendwann in Richtung Examensvorbereitung geht, finanziell auf sicheren Beinen zu stehen. Und ja, da hat es mich natürlich extrem gefreut, dass da einfach eine Tür aufgeht, die einem auch so ein bisschen, wie Frau Baum es ganz, ganz treffend formuliert hat, so ein bisschen Freiraum schafft, einfach die Zeit, die man hat, so zu investieren, wie es sich für einen selbst auch am besten anfühlt und nicht nur, wie es quasi die laufenden Kosten im Monat verlangen.
Ist das so der zentrale Aspekt, dass das Geld diesen Freiraum schafft, also diese 300 Euro?
Einer von beiden. Ich würde sagen, es ist so eine zweigleisige Angelegenheit. Einmal natürlich für einen Studenten, für eine Studentin ist es einfach, sind 100 Euro im Monat einfach meistens relativ viel, und es macht auch schon einen Unterschied. Andererseits natürlich die Möglichkeit, wie es jetzt auch schon ausgiebig ausgeführt wurde, einfach in Unternehmen Einblick zu erhalten, das man sonst nicht bekommen würde, einfach auch so seinen Horizont ein wenig zu erweitern. Also auf der einen Seite das Geld, auf der anderen Seite die Perspektive. Ich glaube, das ist schon das, was das Deutschlandstipendium ausmacht.
Eva, was hat dir denn das Deutschlandstipendium gebracht, außer dass du jetzt hier auf der Bühne stehst?
Ganz viele Sachen. Also was Robert gerade schon gesagt hat, es erleichtert einem das halt unheimlich, sich nebenbei auch noch zu engagieren, auch freiwillig zu engagieren. Bei mir war das der Uni-Radiosender Mephisto, bei dem ich dann die Möglichkeit hatte.
Auch hier gleich um die Ecke, ne?
Ja. Genau. Gleich oben, schaltet da auf jeden Fall regelmäßig ein, bitte. Wo ich die Möglichkeit hatte, ein Jahr lang Chefredaktion zu machen, was unbezahlt ist, und wo ich eben gerade auch durch so Sachen wie das Deutschlandstipendium oder dass ich einen Fuß in die Tür gekriegt habe bei Detektor beziehungsweise bei BB Medien, einfach die Chance hatte, da Sachen zu machen und das zu prägen und gleichzeitig eben auch, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, bei BB Medien mit dabei zu sein, super viele Erfahrungen zu sammeln und da auch in die unterschiedlichsten Bereiche reinzuschauen, um mich nicht festlegen zu müssen. Du hattest vorher schon die ganz verschiedenen Bereiche, was alles zu BB Medien gehört, aufgezählt. Und ich würde sagen, in fast allen von denen habe ich irgendwann mal irgendwas gemacht und war bei irgendwelchen Projekten beteiligt, wo ich extrem viel gelernt habe.
Ja, vielleicht ist dein Fall auch ein bisschen besonders, weil du bei uns, und ich glaube, das darf man ruhig so sagen, so richtig durchgestartet bist. Mittlerweile moderierst du ein TikTok-Format bei Funk, was extrem erfolgreich ist. Fake Check heißt es übrigens. Wer TikTok nutzt, guckt gerne mal rein. Hast du damals den Kontakt zu uns gezielt aufgebaut? Jetzt kannst du es ja ruhig sagen.
Also ich glaube, es kam sogar eine Mail mit Kontaktdaten vom Deutschlandstipendium, von den OrganisatorInnen. Und ja, das habe ich dann gemacht. Also ich fand das cool, ich hatte schon von Detektor gehört. Man kennt Detektor, wenn man bei Mephisto ist. Und ich fand das wahnsinnig interessant und dachte mir dann eben, ja cool, die machen das professionell, was ich machen will. Ich wollte Journalistin werden. Ich kenne sehr wenige JournalistInnen in meinem Umfeld und dachte dann, ja cool, dann habe ich die Möglichkeit, welche, die professionell in dem Bereich arbeiten, kennenzulernen. Und habe eine Mail geschrieben und es hat funktioniert.
Sehr gut. Würdet ihr denn sagen, wir haben jetzt viel so ein bisschen über das, ich sag mal, ganz klassisch berufliche Netzwerk gesprochen, aber gibt es auch ein Netzwerk unter den Stipendiatinnen und Stipendiaten? Also es gibt ja auch so Netzwerktreffen und so. Also im Sommer gab es beispielsweise eins, wo du, Robert, mit dabei warst. Also bildet sich da auch ein Netzwerk, noch eine andere Ebene sozusagen?
Ich glaube, da wäre noch deutlich mehr möglich, als bisher ausgeschöpft wird. Also ich war da bei dem Sommerfest und das war auch wirklich schön organisiert. Man hat da auch so neuen Input an der, bei den Veterinärmedizinern erhalten. Aber ich finde, so der Zugang zu anderen, einem völlig fremden Leuten, mit Ausnahme von den eigenen Fördernden, die man dann halt dort getroffen hat, ich finde, das war schwer zu finden. Denn wenn man dann da irgendwie, nachdem man sich was angeschaut hat, an einem großen Tisch sitzt und was isst, dann wechselt man vielleicht 2, 3 Worte oder unterhält sich mal kurz darüber, was studierst du, so was mache ich. Aber es hält sich in einem sehr, sehr simplen Rahmen und da entsteht dann weniger so ein tieferes Verhältnis. Und ich glaube, wenn man die Stipendiatinnen und Stipendiaten so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen zwingt, aber schon mehr dazu bewegt, einfach sich auch mit mehr fremden Leuten bei solchen Treffen zu unterhalten, vor allem auch mehr Studierenden. Ich glaube, dann würde man so ein tiefergehendes Netzwerk auch schaffen können, das dann vielleicht sogar über die Studierendenzeit hinaus besteht.
Und also du plädierst für ein Zwangs-Speed-Dating oder sowas?
So war es gemeint, ja.
Ja.
Nein, ich glaube, man kann das schon in einer lockeren Stimmung halten, aber schon deutlich mehr dazu hinbewegen, dass es jetzt keine so eine unangenehme Stimmung ist, wenn ich jetzt irgendeine völlig fremde Person anspreche, na, wie bist du hier gelandet? Ich glaube, da kann man dann schon noch so ein bisschen darauf hinwirken, aber ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten.
Gibt es jetzt, wo ihr ja schon Erfahrung gesammelt habt mit dem Deutschlandstipendium, vielleicht am Schluss auch noch einen Tipp, den ihr mitgeben könnt, den Leuten, die jetzt frisch dabei sind und zum ersten Mal dabei sind? Also ich würde sagen, wenn ich das richtig übersetze, geht ruhig auf die anderen zu und vernetzt euch, aber gibt sonst davon noch einen Tipp?
Ja, also auf jeden Fall die Vernetzung, vor allem auch, falls irgendwer sonst noch da ist, der Gesellschaftswissenschaften studiert. Es sind wirklich wahrscheinlich die Geringzahl, wenn man sich die ganzen Fördernden auch anschaut. Vernetzt euch trotzdem mit den anderen. Und fragt drum, es gibt ein paar aus den Gesellschaftswissenschaften. Und dann kann man sich auch da sehr, sehr gut vernetzen. Und ansonsten wirklich, sprecht mit euren Fördernden. Die meisten wollen euch, oder eigentlich alle wollen euch kennenlernen. Und das bringt ganz, ganz, ganz viel. Und man kann da richtig, richtig viel rausholen aus dem Stipendium und aus der Zeit, die man da drin hat.
Hast du noch einen Tipp?
Ich kann mich da eigentlich nur anschließen, auf jeden Fall zu den Veranstaltungen gehen. Ich war beim ersten Mal auch unsicher, wie dann so da das Gefühl ist. Und das war heute auch nicht anders. Das ist auch meine erste Stipendiatenfeier, weil ich halt beim letzten Mal nachgerückt bin. Aber ich denke, wenn man es dann irgendwie schafft, mal ein bisschen ins Gespräch zu kommen, ich glaube, dann kann man da schon sehr viel draus mitnehmen. Gerade wenn man auch mit Leuten redet, die was anderes studieren als man selbst, dass man da so einen Perspektivwechsel schafft, das ist, glaube ich, ganz viel wert.
Robert Perl, Eva Heiligensetzer, ich danke euch und wünsche noch einen schönen Abend.
Dankeschön.
Danke.
Claudius Bruns. Und wir kommen jetzt zu einem Klassiker des studentischen Lebens, mindestens der vergangenen 20 Jahre, würde ich sagen, Poetry Slam. Franziska Wilhelm ist hier in Leipzig und der Region sicher eine der bekanntesten Poetry Slammerinnen, die es überhaupt gibt. Und viele kennen sie vermutlich als festen Bestandteil der Lesebühne Schkeuditzer Kreuz oder auch als Autorin. Franziska hat hier an der Universität Leipzig fast zur gleichen Zeit wie ich, habe ich gesehen, Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert. Sie ist nur im Gegensatz zu mir ein bisschen schneller fertig geworden. Aber sie präsentiert heute Abend einen Text, der, wie ich persönlich finde, für den heutigen Abend kaum passender sein könnte, denn es geht um Jungsein und Altwerden. Ich sage Franziska Wilhelm, herzlich willkommen.
Genau. Als ich hier noch studiert habe, gab es in diesem Gebäude noch einen Paternoster. Deswegen muss dieser Text auch ein bisschen ums Altsein gehen. Und er geht so. Ich bin alt. Das fällt mir mittlerweile immer häufiger auf. Vor allem bei den Klamotten. Es ist inzwischen nämlich so weit, ich kaufe Dinge wieder. Eine Jeans, die sich bewährt hat, hole ich mir nochmal und nochmal. So lange, bis sie nicht mehr produziert wird. Auch das ist mir schon passiert, dass meine Jeans nicht mehr gab, weil sie aus der Mode gekommen war. Aber ich bin halt alt und mit der Mode gehe ich ohnehin schon lange nicht mehr mit. Denn wenn ich das täte, hätte ich die letzten Jahre immer Klamotten anziehen müssen, die exakt aussahen wie die Kleidung meiner Eltern in den 80ern und 90ern Jahren. Riesige Blousons und Pullover, seltsam rechteckig geschnittene Hosen, dazu extrem unangenehme Muster. Also so Muster, wo ganz viel los ist auf der Jacke, wo es nur so wimmelt von Zacken und Zapfen, von Wellen und Waben, von Fransen und Frisseln, von Rauten und Rüsseln, von Kreisen und Krisseln. Und das alles noch in lila, türkis, pink, braun, neongelb und weinrot. Autsch! Ich erinnere mich an Fernsehaufnahmen aus der Wendezeit. In meinen 20ern haben wir über die Klamotten der Leute, die sich da in crazy Pullovern und Schneekrieseljeans in die Arme fielen, noch herzlich gelacht. Jetzt haben die Cool Kids von heute genau das wieder an. Obwohl ich gelesen habe, die Mom-Jeans tritt mittlerweile langsam ab und dafür kommt die Schlaghose wieder. Hosen mit Schlag habe ich schon in den 2000ern gern getragen, aber auch damals waren sie nur ein Revival der 60er und 70er Jahre, also im Prinzip nichts Neues. Das ist auch so ein Ding, das man schnallt, wenn man älter wird. Alles verläuft in Zyklen. Das heißt, alles geht mal vorbei und alles kommt auch mal wieder. Darauf kann man sich verlassen und das beruhigt ein bisschen im Chaos dieser Welt. Aber es macht einen auch abgeklärter und abgeklärt sein ist nur so mittelcool, finde ich. Als ich mit Anfang 20 mein Studium begann, da dachte ich eigentlich schon ganz schön abgeklärt zu sein. Ich hatte ein Abitur hinter mich gebracht und ein Gap Year in England absolviert. Was sollte mir jetzt noch passieren? Aber das war eine Fehleinschätzung. Denn damals war mein Leben immer noch total voll mit ersten Malen. Also mit ersten Malen im weiteren Sinne. Zum ersten Mal über den Campus laufen und zwar in einer mega stylischen Schlaghose. Zum ersten Mal in einer echten WG leben, nicht in dieser unfreiwilligen mit den Eltern. Zum ersten Mal in einem großen Hörsaal sitzen und professionell diese kleinen Tische hoch und runter klappen, wenn jemand durch will. Zum ersten Mal für ein Blog-Seminar einschreiben, einfach weil man das Wort Blog-Seminar so aufregend monumental findet. Zum ersten Mal über eBay Kleinanzeigen eine Waschmaschine kaufen und dann, nachdem man sie 4 Stockwerke hochgeschleppt hat, feststellen, dass diese Waschmaschine gar nicht in das kleine WG-Bad passt. Zum ersten Mal selbst eine Waschmaschine bei eBay Kleinanzeigen einstellen, mit Verlust verkaufen und dann beschließen, dass es Zeit ist für eine WG-Party. Zum ersten Mal so einen Zettel in den Hausflur hängen, auf dem steht, wir machen heute eine Party, wenn es euch zu laut wird, kommt doch gern vorbei. Zum ersten Mal kurz erschrecken, wenn dann tatsächlich irgendwelche Endvierziger Nachbarn vor der Tür stehen und mitfeiern wollen. Zum ersten Mal eine Hausarbeit in allerletzter Sekunde, aber eben doch noch fristgerecht abgeben. 23.59 Uhr, yeah. Zum ersten Mal Motten in der Küche haben und sie tatsächlich besiegen, yeah. Zum ersten Mal bei einer Clubnacht den DJ kennen, auf der Gästeliste stehen und eine Runde Gin Tonic ausgeben. Yeah, yeah, yeah. Zum ersten Mal am Monatsende feststellen, dass kaum noch Kohle da ist und deshalb eine Woche lang jeden Tag Spaghetti mit Kräutersalz essen. Yo. Zugegeben, diese ersten Male haben ihre Höhen und Tiefen, aber das Geile an ihnen ist, dass sie so unglaublich intensiv sind. Niemanden ist ein erstes Mal wirklich egal. Entweder man zittert davor oder man freut sich megamäßig oder beides passiert gleichzeitig, was es noch viel verrückter macht.
In jedem Fall ist es ein hammermäßiger Hormoncocktail aus Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, Dopamin, Phenylethylamin und jeder Menge anderer beschwingter Sachen, die der eigene Körper so zu bieten hat. Im Prinzip trägt Mann, Frau in den 20ern die körpereigene Party permanent mit sich herum. Wenn ihr später jeden Samstagabend gelangweilt vor Netflix kauert, weil ihr wie alle eure Freunde Kinder habt und nicht raus könnt, dann werdet ihr euch an diese Partyzeiten erinnern. Ihr werdet von ihnen zehren. Auch wenn euch niemand und nichts in der Welt mehr dazu bringen wird, aus Spargründen nochmal eine ganze Woche lang Nudeln mit Kräutersalz zu essen. Trotzdem, genießt es, etwas anfangen zu können. Genießt es, neue Wege zu gehen, neue Challenges zu begegnen und sie auf eure ganz persönliche Weise zu meistern. Nehmt es nicht so schwer, wenn etwas auf Anhieb nicht klappt. Ihr seid jung, ihr könnt es immer auf die Boomer schieben. Ich wusste nicht, ihr lacht nicht, okay? Nicht mal die Boomer-Witze ziehen mehr. Oh Mann, bin ich alt. So, und ihr könnt an den Dingen wachsen. Vor allem an denen, die nicht von Anfang an total allglatt gehen. Die bringen den wichtigsten Drive rein. Aber das muss ich euch eigentlich gar nicht erzählen. Das werdet ihr selbst erleben, und zwar jetzt. Und ich gehe mir mal eine Schlaghose kaufen. Vielen Dank.
Franziska Wilhelm ist das gewesen mit dem Text Jung und Alt und das liebe Geld. Und Geld ist auch ein gutes Stichwort, denn ein zentraler Zweck des Stipendiums ist ja auch die finanzielle Unterstützung, haben wir gerade ja auch schon so ein bisschen gehört. Und ich sage mal so, wer hier heute eingeladen worden ist und kein Förderer und keine Förderin, hat zumindest sehr hohe Chancen, selbst auch vom Deutschlandstipendium zu profitieren. Jede und jeder von euch kann das jetzt auch selber überprüfen, denn während des nächsten Stücks von Claudius Bruns laufen die Namen aller Stipendiatinnen und Stipendiaten über die Leinwand hier hinter mir. Ich wünsche gute Unterhaltung mit Claudius Bruns und viel Erfolg beim Suchen.
Thank you.
das große Finale mit Claudius Bruns am Flügel und euren Namen auf der Leinwand. Hier nochmal der Hinweis, in den Beuteln auf den Plätzen sind auch die Urkunden. Dementsprechend herzlichen Glückwunsch auch von mir an dieser Stelle. Und damit endet auch die diesjährige Verleihung des Deutschlandstipendiums. Ich danke euch und Ihnen für die Aufmerksamkeit. Natürlich insbesondere auch allen Beteiligten, die heute mit hier auf der Bühne waren. Bei der Rektorin Frau Oberquell, bei Mandy Baum, Eva Heiligensetzer, Robert Perl, Franziska Wilhelm, Claudius Bruns und natürlich auch bei euch allen, bei allen Stipendiatinnen und Stipendiaten, sowie natürlich vor allen Dingen auch bei allen Fördernden. Ihr könnt das hier übrigens alles auch nochmal nachhören. Ich habe es am Anfang schon gesagt, es gibt den Podcast Tandem Stories der Universität Leipzig. Da findet ihr die Verleihung heute Abend nochmal zum Nachhören und vor allen Dingen noch viele weitere spannende Gespräche mit Stipendiatinnen und Stipendiaten, mit Fördernden. Alles als Podcast, da wo ihr so eure Podcasts hört. Wenn das zum Beispiel Apple Podcast ist oder Spotify, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr 5 Sterne da lasst. Ein besonderer Dank gehört an diesem Abend aber 2 Personen, die auch schon erwähnt worden sind, zum Beispiel von Eva. Das sind Friederike Roland und Katja Hauser, denn mit den beiden dürfte jede und jeder hier im Raum schon mal zu tun gehabt haben. Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig ist aus meiner Sicht ohne sie gar nicht denkbar und deswegen danke ich Ihnen für die engagierte, akribische und fantastische Arbeit. Ich danke sehr. Ich bin Christian Bollert von Detektor FM. Würde jetzt noch für das obligatorische Gruppenfoto alle Stipendiatinnen und Stipendiaten hier vor auf die Bühne dann bitten. Und ansonsten wünsche ich dann danach guten Appetit am Buffet und hört gern mal bei Detektor FM rein. 14 Jahre werden wir am 4. Dezember. Und ansonsten einfach wünsche ich noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Tschüss.
Tandem Stories. Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig.